für diejenigen, die heute neu dabei sind, wir haben seit dem ersten Sonntag im Mai, seit dem Muttertag, uns mal in der Bibel beschäftigt mit den ganzen Versen, die über Mutterschaft reden oder über das, also wo der Wort Mutter überhaupt erwähnt ist. Und da gibt es eben sehr interessante Dinge zu entdecken und wir sind heute in den Sprichwörtern angekommen. Ich sage immer die Stellen an, wie gewohnt. Wer will, kann sich das notieren oder in seiner Bibel ankreuzen und zu Hause mal weiterlesen. Und da lesen wir gleich im ersten Kapitel im Vers 8: Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Stehen. Und dann ist eine Erklärung, was das alles zur Folge hat. Das Wichtigste, was ich daraus lerne, ist, dass sich die Aufgabe von Vater und Mutter in der Erziehung unterscheiden. Zucht des Vaters, Weisung der Mutter. Nochmal, gehorche, mein Sohn, die Zucht seines Vaters überwirft nicht die Weisung der Mutter. Mütter sind nicht zuerst für Züchtigung da. Aber ihre erzieherische Intervention sollte auch nicht hinter der Weisung zurückbleiben. Weisung ist schon sehr, sehr deutlich. Ja? Lehrer weiß das. Das ist eine klare Ansage. Da kann man nicht also sagen, würdest du vielleicht bitte mal dein Zimmer aufräumen? Das ist keine Weisung. Diese weiche Intervention bringt nämlich keinen Gehorsam hervor. Gehorchen ist eine der Dinge, die sehr, finde ich, sehr schwer sind zu lernen. Gerade Menschen mit einem geschulten Willen, Kinder, haben damit normalerweise ihre Schwierigkeiten. Was aber hilft, ist eine liebevolle Beziehung. Und beides, sowohl zu den Vätern als auch zu den Müttern, wird in der heutigen Zeit nicht nur schwer belastet, sondern weitgehend zerstört. Und damit wird eine wichtige Lebensgrundlage für die Entwicklung von Menschen zerstört, weil nämlich, das werden in den folgenden Versen, oder jeder, der sich mit Sprichwörtern auskennt, weiß, dass die ersten Kapitel vor allem davon reden, von Weisheit, und zwar als Lebensgrundlage. Weisheit nicht im Sinne von Ansammlung von Wissen, sondern von einer Entwicklung einer Fähigkeit, das Leben zu wählen. So könnte man das verkürzt zusammenfassen. Weisheit ist die Fähigkeit zu leben, erfolgreich zu leben. Und das braucht von unserer Anlage her sowohl die Erziehung, die Zucht seitens des Vaters, als auch die Weisung der Mutter. Ich habe Zucht als Junge und als Jugendlicher eben immer nur mit dem Wort Züchtigung in Verbindung gebracht und das fand ich sehr unangenehm. Es hat einige Jahre gedauert, bis mir ein Erziehungswissenschaftler nahegebracht hat, dass das Wort, also rein sprachlich, das Wort ziehen darin steht. Und ziehen, das ist nicht jemanden abschleppen oder irgendwohin zerren, sondern das ist das Ziehen mit Seilen der Liebe. Und deswegen ist Züchtigung nicht das Ausrasten, was ja viele wirklich beschädigt, dass also Väter ihren Zorn oder ihre Selbstbeherrschung nicht finden oder nicht im Zaum halten können. Sondern ausrasten, wenn ihnen was nicht gefällt. Zucht oder Züchtigung auch oder Erziehung im biblischen Sinn heißt, mit aller Konsequenz ein Kind in eine richtige Richtung bringen. Das ist Primäraufgabe der Väter. Aber braucht die Ergänzung durch die Weisung der Mutter. Und interessant ist, dass dieser Hinweis an dem hier schon erwachsenen Sohn gegeben wird, beides anzunehmen. Gehorche, mein Sohn, die Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Nochmal, wir leben in einer Zeit, wo einerseits viele vaterlos aufwachsen, wo man aber auch noch den Einfluss der Mütter so weit wie möglich versucht zu reduzieren, indem man sie durch Erzieher oder Lehrer oder Ordner oder irgendwelche sonstigen Persönlichkeiten ersetzt. Das ist für die Entwicklung einer gesunden Beziehungsfähigkeit und einer gesunden Lebensfähigkeit nicht unbedingt zuträglich. Es gibt Gott sei Dank sehr viele gute Erzieher und Lehrer und Menschen, die sich um andere kümmern, aber es ist nicht ersetzbar durch die Funktion, die die Eltern ihren Kindern gegenüber haben. Noch ist das bei uns auch gesetzmäßig und auch grundgesetzmäßig festgeschrieben, aber es wird zunehmend weniger beachtet und das macht unsere Gesellschaft nicht unbedingt besser. Dann finden wir den nächsten Hinweis in Sprüche 6, Vers 20, Sprüche 4, Vers 3. Das ist eine kurze Einschiebung. Da muss ich einmal etwas weiter drauf eingehen. Sprüche 4, Vers 3. Der Vers alleine erklärt sich noch nicht. Ich lese das mal im Zusammenhang. Höret, Söhne, die Unterweisung des Vaters und merket auf, um Verstand zu kennen, denn gute Lehre gebe ich euch, verlasst meine Belehrung nicht. Denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen, ein Zarter und Einziger vor meiner Mutter. Dort wird eine Sache deutlich, dass ein gesundes Aufwachsen sich normalerweise in einer Generationenabfolge abspielt. Und das dazu gehört, dass wir auch Kenntnis von unseren Vätern, über unsere Vorväter, von unseren Müttern, über deren Verwandte kriegen. Auch das ist eine Sache, die heute, wo wir hauptsächlich in Ein-Generationen-Haushalt leben, viel zu wenig vermittelt wird. Ich selber bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo ich nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit den Großeltern und den Urgroßeltern zusammen war. Wir haben nicht die gesamte Kindheit in einem Haus gewohnt. Ich bin zum Beispiel von den einen Großeltern im dritten Lebensjahr zu den anderen gezogen, bis zum 12. und dann wieder zu den Eltern meiner Mutter und bin so mit diesen mehreren Generationen aufgewachsen. Bei den väterlichen Eltern war noch die Urgroßmutter noch mit. Und ich erinnere mich gut an diese Zeit, dass ich von klein an die Geschichten geliebt habe. Nicht nur die unmittelbare Erziehung durch die Eltern, sondern das, was dann die Großeltern und Urgroßeltern berichtet haben. Also davon lernen. Und das ist das, was die Bibel eigentlich von Anfang an macht. Wir haben dort eine Abfolge von Generationen, angefangen von Adam bis hin zum Neuen Testament. Und wir lesen gerade in der Generationenfolge im ersten Kapitel des Neuen Testamentes, dass die Geschichte Jesu dort auf Abraham und bei Lukas zurückgeführt wird bis auf Adam. Und das zeigt uns, wie wichtig die Geschichte ist, die, aus der wir entstanden sind. Erst das gibt uns eine gesunde Identität. Und wenn wir die Gelegenheit vielleicht bisher nicht genutzt haben oder möglicherweise auch nicht hatten, dann möchte ich Mut machen, von heute an diesen Tipp mitzunehmen, dass wir versuchen, uns unserer Geschichte bewusst zu werden. Vielleicht lebt nur noch einer. Vielleicht haben wir auch nur Kontakt zu einem. Vielleicht kriegen wir über unsere Geschwister noch weitere Informationen. Ich empfehle das unbedingt, dass wir solche Gelegenheiten nutzen, unsere Geschichte kennenzulernen. Weil, da sind wir dann schon beim nächsten Thema, Kapitel 6, Vers 20, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Hört sich gleich an wie das erste, was wir haben, ist auch ein Unterschied, kommt da gleich nochmal zu. Und das Wort Gottes, gerade in den Sprichwörtern, eine Sache bewusst macht, dass wir nämlich beide Seiten zu respektieren. Ich denke, fast jedes Kind macht die Erfahrung, dass es zu einem der Elternteile eine engere Beziehung und zu dem anderen vielleicht gar eine belastete oder eine abgerissene Beziehung kennt. Und mir fällt auf, dass die Bibel uns Mut macht, immer beide Seiten so sorgfältig wie möglich kennenzulernen und beide Seiten zu respektieren. Das ist durchaus eine Herausforderung, ist mir bewusst, dass das für manche ganz schwierig ist. Und es ist leider auch so, dass es Elternteile gibt, die das komplett verweigern, die oft, weil sie selber schon aus ihrer Geschichte mit einer Menge Verletzungen zu kämpfen hatten, denken, sie sollten das ihren Kindern nicht antun. Oder es gibt Familiengeheimnisse, die man möglichst umschifft. Aber die Bibel macht uns Mut, immer beide Seiten kennenzulernen und ernst zu nehmen. Und ich finde, die vielen Geschichten, gerade im Alten Testament, bilden ja praktisch jegliche Familiensituation ab, die es überhaupt auf der Welt geben kann. Und man findet dann immer im entsprechenden Bezug, wie man damit umgeht.
Aber wenn die Eltern und Großeltern aus ihren Fehlern lernen und Generation sieht es hier weiterentwickeln, warum muss das Kind das nochmal durchmachen?
Eigentlich muss es das nicht durchmachen, es sollte es nur lernen, es sollte davon wissen, gerade um davon lernen zu können.
Ja, aber wenn der Großvater das schon gelernt hat, dann würde er eigentlich seinen Erziehungsstil anpassen sollen. Und dann ist es ja schon verarbeitet.
Und dann wäre ist nicht schlecht.
Die Kinder, der immer noch macht, nächste Generation, bis wie
ich. Ich denke, das ist das Ziel. Aber ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er ganz ohne Beschädigung aus seiner Kindheit und Jugend herausgekommen ist oder ohne Brüche.
Will ich sagen, ohne Beschädigung. Das müssen ja mal weniger werden. Na, leichter nur Brüche.
Boah, das ist sehr optimistisch.
Die Menschen ändern sich auch. Also, man passiert ja nicht immer gleich. Ne?
Der eine hat große Lärm schon. Ach, da sollte ich mich vielleicht noch
mehr. Weil die nicht alle die gleichen Probleme haben.
Naja, und die Frage ist ja auch erstens, ist jede Paarung wieder eine neue Herausforderung. Es ist ein Riesenunterschied, ob zum Beispiel beide Eltern aus über mehrere Generationen frommen Familien kommen oder ob das vielleicht nur eine Seite ist und die andere Seite hat damit aus Überzeugung nichts zu tun oder gar ob beide diesen Hintergrund gar nicht haben und vielleicht erst selber gerade gläubig geworden sind. Das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Aber dieses Ehre von Vater und Mutter, der Respekt beiden Eltern gegenüber, gilt für alle Menschen. Das ist also nicht ein besonderer Hinweis für Gläubige oder für Christen. Das ist immer neue Herausforderung. Deswegen, ich komme nochmal auf diesen Vers zurück. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters. In Kapitel 1, Vers 8, dieses Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters. Und verwirf nicht die Weise der Mutter. Und hier haben wir genau im Blick auf die Mutter genau dasselbe. Verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Ich denke, dass hier eine spezielle Situation angesprochen ist, wenn nämlich ein Sohn angesprochen wird, ist die Beziehung zur Mutter in der Regel stabiler als zum Vater. Weil man am eigenen Vater als Sohn seine eigene Persönlichkeit entwickelt und dort vor allem das nicht machen möchte, was einem beim Vater nicht gefallen hat. Das ist fast automatisch so, dass wir uns von unseren Vätern als Söhnen abzugrenzen versuchen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist auf ihr Wort zu achten. Das heißt nicht zwingend, dass wir alles eins zu eins übernehmen müssen. Es kann durchaus heißen, dass ich eine bestimmte Weisung, nachdem ich das geprüft habe, für mich nicht annehmen kann. Da habe ich mich trotzdem damit auseinandergesetzt, habe ich das bewahrt. Aber von, was uns verboten ist, das von vornherein einfach so beiseite zu lassen, das gibt nichts an, will ich nichts mehr zu tun. Und dann kommen wir im Kapitel 10, Vers 1 schon zu den Folgen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Denn das heißt, bewahre, denn mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Ich erinnere mich an ein sehr beeindruckendes Lied von Kenny Rogers. The Coward of the County. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich würde, wenn das interessiert, würde ich nachher gerne mal vorspielen. Da ist nämlich, dass diese Geschichte in diesem Lied erzählt der Onkel, der über den Sohn seines Bruders berichtet. Dieser Sohn hat als Zehnjähriger erlebt, wie sein Vater, also der Bruder, der das Lied singt, im Gefängnis gestorben ist, nachdem er viel Mist gemacht hat. Und den Tipp, den er seinem Sohn gibt, ist, mach nicht so wie ich. Es ist keine Schande für einen Mann, mal die Wange hinzuhalten, und man muss nicht immer so wild sein, sag ich mal ganz verkürzt. Und das hat sich dieser Junge zu Herzen genommen. Und er wird ein ganzes Leben lang gedemütigt und für den Feigling der Region gehalten. Bis dann eines Tages, nachdem er alles hingenommen hat, weil er die Weisung seines Vaters angenommen hat, die anderen jungen Männer seine Frau missbrauchen. Dann steht er auf und keiner von denen steht dann mehr, nachdem er, weil sie ihn bis dahin für den Feigling gehalten haben. Das ist für mich so ein Zeichen, was heißt, wenn jemand die Weisung seines Vaters beachtet. Er wollte nicht so enden wie sein Vater. Er hat sich immer zurückgenommen und musste doch irgendwann die Entscheidung treffen. Er kann nicht immer nur alles hinnehmen. Er muss gegen das Böse auftreten, ohne selber böse zu werden. Nur als Beispiel, so wie das einfach in, also mit dem weltlichen Lied aufgenommen ist, diese Weisung. Das Gebot des Vaters zu bewahren. Und trotzdem braucht das eine Prüfung in unserem Leben. Das kann man nicht immer so schlucken. Es gibt Fehler, wie gesagt, du darfst sie mit anderen teilen. Du musst dich immer rächen. Ja, man kann alles so eine Dinge nicht eins zu eins nehmen, muss man genau prüfen. Wie gesagt, im Kapitel 10, Vers 1, haben wir das Ergebnis einer gelungenen Erziehung. Und da lesen wir, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Interessant ist auch hier der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der Unterschied zwischen Vätern und Müttern. Männer sind stolz, wenn ihre Söhne was werden. Aber es interessiert sie kaum, wenn die ihr Leben verkacken. Bei Müttern ist es anders. Bei Müttern ist es nicht unbedingt der Stolz, wenn aus dem Sohn was wird, sondern es ist die immer weitergehende Sorge um den Sohn. Deswegen, wenn jemand sein Leben an die Wand gefahren hat und er hat noch eine Mutter, dann würde bei ihr in der Regel erleben, dass sie ihn unterstützt. Väter haben dort meistens schon einen Cut gemacht. Und diese Unterschiede, es ist gut, wenn wir das wissen, dass das also nicht irgendwas Außergewöhnliches ist, sondern so unterschiedlich hat Gott auch Männer und Frauen begnadet. Sodass man eine Chance hat, auch wenn man sein Leben schon an die Wand gesetzt hatte. Das ist das Kennzeichen eines weisen Sohnes. Es gibt ein zweites im Kapitel 15, Vers 20. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. 15, 20. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Und da merken wir auch wieder dieses Spannungsverhältnis. Ein törichter Sohn macht seiner Mutter Kummer, aber er selber, wenn er denn töricht bleibt und nicht umkehrt davon, hat dafür nur Verachtung. Das interessiert ihn. Es ist ihm wichtiger, ob er dann einen kurzfristigen Lob von seinen in Klammern Saufkumpels hat oder auf irgendwelche andere Weise verbrecherischen Umfeld. Es kümmert ihn nicht der Kummer seiner Mutter. Und er hat nur Verachtung für sie übrig. Wenn du solche Menschen triffst, kannst du sicher sein, dass er töricht ist und das bedeutet, dass er längst auch den Cut zurückgemacht hat. Wenn ein Mensch, andersrum gesagt, wenn ein Mensch sein Leben kaputt gemacht hat und trotzdem noch sein Herz brennt, wenn er seine Mutter darunter leiden sieht, ist für ihn eine Chance. Ein ganz wichtiger Punkt. Also wir können an solchen Bibelversen ganz viel über die Persönlichkeitsprofile oder Psychologie von Menschen lernen. Sprüche 19, Vers 26. Wer den Vater misshandelt oder die Mutter verjagt, ist ein Sohn, der Schande und Schmach bringt. Den Vater zu misshandeln und die Mutter zu verjagen. Gibt es ja, man muss sich das vorstellen, in einer landwirtschaftlich geprägten Zeit oder Region, wo man die Eltern ja irgendwo zu versorgen hatte, wenn dann Kinder das nicht gemacht haben, dann ist das nicht nur das Urteil Gottes darüber, sondern dann ist es das, wie auch zu sehen, also wie eine Gesellschaft solche Menschen zu beurteilen habe. Und ich fürchte, das ist eine der Punkte, die wir heute um sich greifen sehen, dass man nämlich dann, wenn die Eltern alt geworden sind und einem lästig werden, man sie auslacht. Verjagt kann auch als Altersheim sein. Verjagt kann auch in die Pflegeeinrichtung sein. Ich sage das nicht automatisch. Es gibt einfach Menschen, die so intensiv zu betreuen sind, dass man das zu Hause kaum hinkriegt. Aber dass man sich derer entledigt, die einen großgezogen haben, ist keine Ehre. Und es geht noch schlimmer. Wir finden das im Kapitel 20, Vers 20. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Es gibt Grenzen des Respekts oder der Respektlosigkeit. Es gibt Eltern, die verhalten sich fluchwürdig. gibt es. Es gibt Menschen, die verhalten sich fluchwürdig, die zerstörerisch und zwar bewusst zerstörerisch agieren. Aber eine Grenze ist auch solchen gegenüber zu wahren, und zwar seitens ihrer Kinder. Dann ist es besser, man schweigt. Wenn man alles versucht hat an Korrektur und es wird nicht ernst genommen, dann ist es besser, man schweigt, als dass man sich selber dadurch schädigt, dass man seine Worte zur Zerstörung erhebt, denn das greift in die unsichtbare Welt ein. Wer Vater oder Mutter verflucht, dessen Bericht wird erlöschen, ist der Beste. Also der zerstört sein eigenes Leben. Ich weiß, dass es eine große Herausforderung sein kann, gerade wenn Kinder bei gewalttätigen Eltern oder drogensüchtigen Eltern oder kriminellen Elternteilen aufwachsen müssen. Dann ist es eine große Herausforderung, dass man dort nicht solche Grenzen überschreitet. Und dann ist es vielleicht besser, man zieht vorher einen Strich und entfernt sich aus solchen Situationen, als dass man das über die eigene Kante hinweg belastet. Und ich sage das andersherum auch, es gibt ja auch Erwachsene, die psychisch so angeschlagen oder so krank sind, die Kinder haben, und dann muss man sorgfältig darauf achten, ob man, also ob es nicht zum Wohl der Kinder besser ist, dass man sie in andere Hände gibt. Als Beispiel. Also, wenn uns gesagt wird, Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden, heißt es eben andererseits auch, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt, agiert nicht so, dass ihr sie über das Maß dessen, was ihr fragen könnt, hinaus herausfordert. Das heißt nicht, dass Eltern immer verantwortlich sind, wenn ihre Kinder ausrasten. Ja, es gibt so kleine Formsbolzen, denen muss man widerstehen. Es gibt also wirklich auch von Kind an Menschen, die sich selber ganz schwer beherrschen können. Da ist es was anderes. Da müssen die Eltern nicht zurückziehen, sondern man muss einen Weg finden, wie sie die Kinder in einer gesunden Weise zu Grenzen führen, die sie dann lernen, auch ernst zu nehmen. Aber es gibt andererseits Situationen, wo nur eine zeitweise oder im schlimmsten Fall dauerhafte Trennung ermöglicht, dass nicht eine der Seiten sich dauerhaft verschuldet. Dann finden wir eine andere Sache, und zwar im Kapitel 23, Vers 22. Die empfinde ich auch als sehr herausfordernd. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und zwar Herausforderung in zweierlei Hinsicht. Es heißt ja ausdrücklich, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat. Es steht hier nicht, höre auf deinen Vater, der dich adoptiert hat. Höre auf deinen Vater, der den du dir selber ausgesucht hast, weil er besser ist als deiner. Es gibt ja so. Ja, gibt solche Verhältnisse, dass man einen Mentor sich wählt. Oder dass man sich so ein, oder dass jemand wie Ziehvater Verantwortung übernimmt. Pflegeelternschaft ist solche Besonderheit. Adoption ist eine Besonderheit. Ich habe in den vielen Jahren, wo ich hier die unterschiedlichen Familienkonstellationen kennengelernt habe, immer wieder gemerkt, dass Adoptivkinder regelrecht den Zwang haben, ihre leiblichen, ihre natürlichen Eltern kennenzulernen. Wenigstens einmal zu wissen, wo sie herstammen, wie derjenige oder wie derjenige ist und wie diejenigen sind. Und ich sehe, dass dort etwas in den Menschen angelegt ist, was hier durch diesen Vers als Weisung bestätigt wird. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat. Es gibt diese Besonderheit der Blutsverwandtschaft. Und auf ihn hören kann durchaus bedeuten, ausdrücklich das nicht zu machen, was derjenige empfiehlt. Ausdrücklich sich davon zu distanzieren. Wir haben ja das Beispiel von Saul, dem psychopathischen König und Ehemann und Vater, eindringlich betrachtet. Dort war es notwendig, sich von seinem verrückten Ideen zu distanzieren. Und trotzdem haben es eigentlich die Kinder nicht hingekriegt, einen selbstständigen Weg einzuschließen, der nicht durch diese Verrücktheit des Vaters in die Katastrophe geführt hat. Es ist kaum jemand, der die Kurve gekriegt hat aus seiner ganzen Sippe. Und dort sehe ich die Grenzen.
Aber dann bei der Sippe Korach ist es genau andersrum, ne?
Umgedreht, ja. Bei den Söhnen Korachs ist es genau andersrum. Dort ist der Stammvater derjenige, der mit Dathan und Abiram lebendig zu Ruhe fährt. Und die Söhne Korachs, die sich damals gegen Mose empört hatten, also die Söhne dessen, der sich gegen Mose empört hatte, kommen nicht nur mit dem Leben davon, sondern sind im verantwortlichen Dienst in der Gemeinde Israel dann aufgewachsen. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Solange man eine junge Mutter hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber wenn Mütter alt werden und besonders werden und das Wasser nicht mehr halten können und diese Nöte des Alterns bei den Müttern, nämlich in der Regel stärker als bei den Vätern oder früher als bei den Vätern auftreten, dann ist das eine große Herausforderung. Verachte sie nicht. Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Ich habe andere Freunde, die sehr viel ältere Mütter hatten, wo also fast zwei Generationen im Unterschied waren. Das ist dann eine große Herausforderung, wie sie mit ihren alten Eltern, in dem Fall gerade mit einer alten Mutter, umzugehen haben. Und ich finde das sehr hilfreich, dass Gott solche Sachen im Blick hat. Und das ganz konkret anspricht, dass wir als seine Kinder auf solche Dinge achten haben. Kapitel 28, noch, Kapitel 23, nochmal, wo wir eben waren, nämlich einige Verse weiter, Vers 25, das ist wieder so ein Vers, den man nicht ohne Zusammenhang lesen kann. Hör auf deinen Vater, das ist das, so fängt das ja an, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Verstand. Hoch frohlockt der Vater eines Gerechten. Und wer einen Weisen gezeugt hat, der freut sich seiner. Freuen mögen sich dein Vater und deine Mutter und frohlocken, die dich geboren. Diese ganze Abschnitt gehört zusammen. Und hier haben wir den Fokus, den die Sprüche ja von Anfang an setzen, nämlich Weisheit, das, was ich vorhin gesagt habe, als Basis für ein gelungenes Leben zu suchen. Das ist nicht eine Sache, die uns angeboren ist. Das ist nicht eine Sache, die wir mitgekriegt haben. sondern wie wir erwerben müssen. Das ist eine hohe Schuld. Wir sind in der Verantwortung, ein weises Leben zu führen. Und weise meint eben tatsächlich, ja, was ist der weise Anfang? Genau. Die Gottesfurcht. Die Bereitschaft, uns von ihm belehren zu lassen. Von ihm Belehrung zu holen. Von ihm den Weg zeigen zu lassen, wie unser Leben gelingt. Und wer das tut, der ist ein Segen für seine Eltern. Ich gehöre zu diesem gesegneten Menschen. Bin so dankbar, dass Gott das in unseren Kindern hat heranwachsen lassen, dieses Suchen nach Weisheit, dieses Hineinlaufen in eine in einen Weg, wie das Leben gelingt. Das ist nicht ohne Brüche abgegangen, da kann ich sagen, dass bei allen 10 Kindern das immer gleich gut gelungen ist, aber alle sind auf diesem Weg und ich kann in den Jubel dieser Menschen einstimmen, sagen dürfen, Gott hat Gnade gegeben bei den Kindern. Und das verlangt im Gegenzug von den Eltern zumindest am Anfang sehr viel Zeit. Das hieß bei uns, dass wir eben von Anfang an auf Fernsehen verzichtet haben, dass wir uns dass unsere vergleichsweise wenige Freizeit mit den Kindern geteilt haben, dass wir sie versucht haben, in alle Aufgaben mit einzutrainieren, einzubeziehen. Das bedeutet, dass man andere mit in die Familie hineinholt und die Familie aufweitet, indem die Kinder Gelegenheit haben, in anderen gesunden Familien neue Erfahrungen zu machen, denn niemand kann alles selber anbieten, was man fürs Leben braucht. Aber das ist eben ein Vers, von dem man bestätigen kann, dass der notwendig ist. Und dann lesen wir im Kapitel 28, dann sind wir so langsam am Ende unseres heutigen Abschnittes. Wir lesen Kapitel 28, Vers 24, etwas, was Jesus selber bei seinen Belehrungen gegenüber den Jüngern oder gegenüber der Generation der Juden damals weitergegeben hat. Wer seinen Vater oder seine Mutter beraubt und sagt, kein Verbrechen, der ist ein Geselle des Verderbers. 28, 24. Wo greift Jesus das auf? Genau. Genau. In dieser Gewohnheit, die es zu seiner Zeit unter den frommen Juden gab, dass man das eigene Vermögen in Anführungsstrichen Gott geweiht hat. Er hat gesagt, das ist ein Opfer. Und damit die Versorgung der Eltern sich vom Leib gehalten hat. Es gibt solche Überfrömmigkeit bis zum heutigen Tag. Das hat nie aufgehört. Ja, dass man denkt, man tut ein besonderes Opfer oder ein besonderes gutes Werk, wenn man alles spendet oder alles die Mission überschreibt oder alles irgendwohin gibt, statt vorneweg die eigene Familie zu versorgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde das sehr hilfreich, dass die Bibel Alten und Neuen Testament ist. Immer wieder auch gerade die gläubigen Leute darauf verweist, dass ihre Hauptfürsorge zunächst den Angehörigen gilt. danach erst den Nächsten und dann den Übernächsten. Also, man kriegt die Verantwortung für die Familie nicht dadurch abgeschüttelt, dass man seinen Besitz für heilig, das heißt für Gott geweiht, erklärt und sich damit aus dem Nächstliegenden. Richtig, das ist die Kehrseite. Das danke nochmal für den Hinweis. Es gibt tatsächlich diese Geschichte, aber eher andersherum. Wenn nämlich zum Beispiel Familien so eine starke Bindung ausüben, dass sie die persönliche Verantwortung der Nachfolge blockieren. Hier ist es aber andersherum. Hier ist jemand, der seine Frömmigkeit einsetzt gegen seine Familie. Das ist ein anderer Platz. Ein anderer Fokus, ein anderer Blickwinkel. Es kann sein, dass wir uns aus unseren Familien losreißen müssen, weil sie uns blockieren, auch für eine ernsthafte und echte Jesus-Nachfolge. Aber wir können andersherum nicht sagen, weil ich Jesus nachfolge, da geht mich meine Familie nicht nach.
Das ist so ein bisschen das, wo ich wirklich viel über meinen Vater nachdenke. Es ist zwar noch ein Thema ein bisschen weiter weg, aber ich weiß, dass meine Eltern, mein Vater besonders früher, als ich Kind war, fast nie Zeit für uns hatte, weil er viel arbeiten musste. In Schichten, in Nachtschicht und Sonntag und Wochenende und Weihnachten und wegen der Pflege. So, jetzt ist der Punkt, er hat jetzt Zeit, wir wissen aber nicht mehr, wie lange er noch laufen kann. Und in der Zeit möchte ich einfach wirklich wissen, ist es irgendwann an der Zeit zu sagen, so, und jetzt bin ich wieder für meinen Vater da und mein Vater meint für mich. Und ich kann noch unwahrscheinlich viel lernen von meinen Eltern. Da bin ich wirklich am Fragen. Ja? Dadurch, also wir folgen dem Jesus. Und das ist ja auch keine Behinderung, sondern vielleicht eher sogar ein Segen. Ja? Ich weiß es ja nicht. Aber dieses, ich möchte nicht einfach so sagen, ja, weil ich jetzt hier wohne, gehen mich meine Eltern nichts mehr an, sondern eher, was wird denn der Weg sein? Wo will Gott uns haben? Ist keine Antwort möglich wahrscheinlich.
Ne? Ja, diese Frage kann man so vom Rande nicht beantworten.
Nee.
Weil natürlich auch eine ganz andere Situation ist als zu dieser Zeit. Damals lebten die Leute grundsätzlich zueinander, also beieinander. Ja. Heute kann man hierhin oder dorthin ziehen. Mhm. Es spricht zum Beispiel nichts dagegen, dass die Eltern zu dir kommen.
Von deiner Seite spricht ja nicht dagegen. Sie wissen genau die Begründung, warum sie nicht kommen.
Ja, aber eben, das ist wiederum die Verantwortung der Eltern. Das sind, aus dieser Spannung werden wir nicht rauskommen. Mhm.
Ist doch schön, dass von deiner Seite nichts dagegen spricht. Und, ja, spricht jetzt auch nicht an. Genau. Mhm.
Dann haben wir im Kapitel 29, Vers 15, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Ja, nicht der Stock. Die Rute, die reicht ja keinen Schaden an. Aber ist durchaus eine ernsthafte Sache, macht eine Sache ernsthaft. Der Fokus ist hier, dass sich selbst überlassen sein führt automatisch zu einem zerstörten Leben. Und ich denke, das ist nicht eine Frage, dass man ein Kind aufwachsen lässt wie ein Straßenkind. Sich selbst überlassen kann man auch in ganz engen Familienbeziehungen. Heutzutage überlässt man die Kinder sich selbst vom Fernseher mit der Xbox oder mit irgendeinem anderen elektronischen Gerät. Sie sind sich selber überlassen. Sie haben keine Weisung. Sie haben keine Peilung, kein Ziel, auf das sie zulaufen. Und das führt fast zwangsläufig zu einem schändlichen Leben. Weil wir können nicht erwarten, dass das, was auf Kinder einströmt, zu ihrem Nutzen ist.
Später zum tiefsten Unsicherheit führen, wenn man die Grenzen zwar um sich herum hört, aber nicht verinnerlicht
hat. Aber nicht kennt, ja genau. Nicht gelernt. Das ist
grausam.
Ja. Und von daher ist die Vernachlässigung der Kinder heute auch institutionell möglich. Sie werden in Obhut genommen und dort sich selber überlassen. Das ist eine ganz tragische Entwicklung und das hat im Stück, da bin ich überzeugt von, mit der um sich greifenden Gottlosigkeit zu tun, dass Leute selber für sich kein Ziel, keinen Sinn, keine Richtung kennen und dann werden irgendwelche ideologischen Ziele aufgepfropft. Wir kennen das in der DDR, damals war es die sozialistischen Ideale, die ja immerhin noch relativ nahe an den Ordnungen Gottes waren. Ja, also Vater und Mutter zu ehren war da immer noch, er gehörte glaube ich sogar zu den Pioniergeboten. Heute ist es eben dann die scheinbare Verantwortung für das Klima oder für den Weltfrieden oder was auch immer, womit ein Kind nicht wirklich sich auseinandersetzen kann, um die ganzen großen Zusammenhänge zu verstehen. Man kann dort aber ganze Generationen festnageln oder in anderen Weltregionen der Dschihad oder ja, der Kampf gegen die Ungläubigen und da trägt man Millionen von Menschen weg von der Ehrfurcht vor dem Leben, weg von der Gottesfurcht, weg von dem Respekt gegenüber den Mitmenschen. Und es ist heute schon eine angenehme Erfahrung, wenn man junge Leute kennenlernen, die wissen, wie sie sich in einer kritischen Situation konstruktiv verhalten können. Es gibt heute schon eine große Ehre für. Früher war das so selbstverständlich, dass das kaum jemand beachtet hat. So finden wir, dass nämlich von Generation zu Generation es große Unterschiede gibt und das wird uns auch in Sprüche 30, Vers 11 gesagt, eine Generation, die dem Vater flucht und die Mutter nicht segnet. Nee, Vers 11. Eine Generation, die dem Vater flucht und die Mutter nicht segnet. Eine Generation, die in ihren Augen rein ist und doch nicht gewaschen von ihrem Unflat. Eine Generation, die hochmütig ihre Augen und überheblich ihre Wimpern. Eine Generation, deren Zähne schwerer sind als Messer, ihr Gebiss, um wegzufressen die Elenden von der Erde und die Armen weg aus der Mitte der Menschheit. Das ist eigentlich unsere heutige Generation. Besser kann man das fast nicht beschreiben. Und das fängt aber eben klein an, nämlich im Umgang mit den Eltern. Dem Vater fluchen und dem Mutter nicht zu segnen. Alles andere folgt erst darauf. Und dann Sprüche 30, Vers 17. Ich erinnere mich, das ist einer der ersten Bibelverse, die ich überhaupt als kleiner Junge im Kopf behalten habe. Keine Ahnung. Ich habe zu meinem Schulanfang eine Bibelgeschenk gekriegt von meinem Vater. Und ich, wenn ich mich nicht irre, war das der erste Vers, den ich selber unterstrichen hatte. Seit 7 oder 8. Habe ich oft später daran gedacht, warum das mich so sehr beeindruckt hat. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler auffressen. Welche Augen werden ausgehackt? Oder wann hackt ein Rabe die Augen aus?
Immer tot.
Wenn jemand tot ist, das ist immer das Erste. Ich habe Mein Großvater hat ein kleines Feld gehabt, nicht so sehr weit weg von unserem Haus. Und nach der Arbeit hat er dort Kartoffeln angebaut und so. Und der war behindert durch eine Kinderlähmung, also einarmig, und hat sich sehr geschunden. Hat im Bergbau gearbeitet und ist dann, wenn er abends nach Hause kam, noch aufs Feld gegangen und hat dort weitergearbeitet. Hat er uns dann mal erzählt. Einmal war es so schlimm, dass er sich hingelegt. Nur um ein bisschen auszuholen. Und da waren auf dem Feld daneben Raben. Und er hat gesagt, das hat nur ein paar Minuten gedauert. Dann sind die immer näher gehüpft. Und dann war er neugierig und wollte beobachten, was sie machen. Und als sie direkt vor ihm waren und ausgeholt haben, um nach seinem Auge zu hacken, dann ist er aufgestanden. Also, wie schnell das gehen kann, ja, sie haben ihn für tot gehalten. Ich sag mal, weil niemals ein Mensch am Feldrand gelegen hat sonst. Ja, damals war das ja nicht so, dass man sich da irgendwie gechillt hat oder hat sich dann ins Gras gelegt. In meiner Kindheit musste man wirklich noch arbeiten und zu überleben. Und deswegen ist mir das so eindringlich gewesen. Wenn Gott das so sagt, dann muss man achten, dass man den Eltern gegenüber Respekt erzeigt. Den Vater nicht verspotten und den Gehorsam gegen die Mutter nicht verachten. Heute bin ich dankbar, dass dieses Wort so frühzeitig in mein Leben gewirkt hat. Vielleicht ist der eine oder andere auch verwundert, dass ihm von Jugend an irgendein Wort besonders nachgegangen ist. Sei dankbar, Gottes Geist wirkt an dir. Wann immer das Wort Gottes in uns wirkt, ist es ein lebendiges Wort, ist Gottes Geist am Wirken in uns. Und letzte Sache, und das hat mich selber überrascht, als ich vor einiger Zeit mal diese ganzen Bibelstellen durchgegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich das vergessen hatte. Sprüche 31, da finden wir nämlich das letzte Mal die Erwähnung der Mutter, und zwar gleich in Vers 1, wurde Lemuels, des Königs von Massa, mit denen seine Mutter ihn unterwies. Sprüche 31 ist ja einigermaßen bekannt. Ja. Ich habe ja oft empfohlen, wenn jemand anfangen will, die Bibel zu lesen und nicht weiß, wie, soll er mit den Sprichwörtern anfangen. Und zwar entsprechend des Datums. Heute ist der 7., also Kapitel 7. Wenn man mal ein Kapitel auslässt, dann kommt man am leichtesten auf diese Weise wieder rein. Dann lässt man das aus und beim nächsten Durchlauf ist man dann wieder dabei. Deswegen eignen sich die Sprüche einfach, um so überhaupt ein regelmäßiges Bibellesen zu lernen. Und das kann man 4-5 Mal machen und dann erinnert man sich schon, dass man das, was man alles schön gelesen hat. Und es ist ja jedes Mal etwas, was uns hilft, weise zu sein. Nur ist das Kapitel 31 ja gerade das, was nicht jeden Monat drankommt, weil wir einfach nur Hälfte der Monate mit 31 Tagen haben. Und trotzdem bleibt das hängen, weil bleibt das Kapitel hängen im Kopf, weil
durch die guten Attribute dann.
Was ist denn Frau. Genau, das ist das Lob der tüchtigen Hausfrau, so wird das überschrieben bei Luther zum Beispiel. Was ich gar nicht mehr im Kopf habe, ist, dass das ja zunächst eine Frau einmal ihrem Sohn beigebracht hat. Und das liest man hier im Vers 1. Worte Lemuels, des Königs von Massa, die seine Mutter ihm gesagt hat. Und das ist was Besonderes. Es lohnt sich, dieses Kapitel zu lesen. Und ich sage mal, jeder normale Mann wird stolz sein, wenn er eine Frau hat, wie sie dort beschrieben ist. Das ist was Besonderes. Kriegt nicht jede Frau hin, muss man auch nüchtern sagen. Aber diese Königsmutter hat ihren eigenen Sohn überhaupt erstmal darauf gebracht. Er hat das zu seiner Belehrung dann gemacht. Er hat das dann weitergegeben. Aber zunächst war es der Blick in der Frau, die Aufgaben der Frau überhaupt noch bewusst machen. Viele Dinge, die wir dort haben, nehmen Männer nämlich für selbstverständlich hin. Bis sie einmal ihnen ins Bewusstsein gerufen werden. Das, ihr Lieben, ist eben auch Aufgabe der Mütter. Das heißt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau. Das ist aber meistens nicht die Partnerin, sondern die Mutter gewesen. Das ist die besondere Gnadengabe, die Mütter haben mit Söhnen, dass sie denen nämlich viele solche Sachen beibringen dürfen. Dass ich heute einigermaßen als ein Mensch gelte, der auch mit Frauen umgehen kann, verdanke ich meiner Mutter. Das ist diejenige gewesen, die mir solche Zusammenhänge als erste bewusst gemacht hat. Und ich hoffe, dass diese vielen gläubigen Frauen unter uns diesen Dienst ihren eigenen Söhnen erweisen. Und dass wir als Männer uns von solchen Frauen, von solchen Müttern, manchmal sind es wirklich auch die Mütter im Glauben, herausfordern lassen, auch die besondere Begabung von Frauen echt wertschätzen zu lernen. Amen. Amen.